Kapitel 31 – Das Bedürfnis der Gemeinde. Während die Welt des Mitgefühls, der Gebete und des Beistands des Volkes Gottes bedarf und benötigt, Christus im Leben seiner Nachfolger zu sehen, bedürfen die Gläubigen wiederum ebenso sehr der Gelegenheiten, die ihr Mitgefühl hervorrufen, ihren Gebeten Kraft verleihen und ihren Charakter in Übereinstimmung mit dem ihres himmlischen Vorbildes entwickeln. Um uns solche Gelegenheiten zu verschaffen, hat Gott die Armen, die Unglücklichen, die Kranken und die Leidenden in unsere Mitte gestellt. Sie bilden Christi Vermächtnis an seine Gemeinde, damit wir für sie sorgen, wie er für sie gesorgt hätte. Gott entfernt auf diese Weise die Schlacken, läutert das Gold und lässt uns die Herzens- und Charakterbildung zuteil werden, deren wir bedürfen. Der Herr könnte sein Werk auch ohne unsere Mitwirkung fortführen. Er hängt weder von unserem Gelde, noch von unserer Zeit, noch von unserer Arbeit ab. Die Gemeinde ist jedoch sehr wertvoll in seinen Augen. Sie ist die Truhe, die seine Juwelen birgt, der Schafstall, der seine Herde umschließt, und er möchte sie gerne, ohne einen Flecken oder Runzel oder das etwas sehen. Er sehnt sich nach ihr mit unaussprechlicher Liebe. Nur aus diesem Grund hat er uns Gelegenheiten geboten, für ihn zu arbeiten, und er nimmt unseren Dienst an als Zeichen unserer Liebe und Treue. Indem der Herr die Armen und die Leidenden in unsere Mitte stellt, prüft er uns, um uns zu offenbaren, was in unseren Herzen ist. Wenn wir von seinen Grundsätzen abweichen, das Recht verletzen oder keine Barmherzigkeit üben, laufen wir Gefahr. Wenn wir einen Bruder in Elend geraten sehen, dann sollten wir nicht auf der anderen Seite an ihm vorübergehen, sondern sofortige und entschlossene Anstrengungen machen, ihm zu helfen und dadurch Gottes Wort nachzukommen. Wir können nicht den besonderen Anweisungen Gottes zuwiderhandeln, ohne dass die Folgen unseres eigenen Verhaltens ihre Rückwirkung auf uns ausüben. Es sollte sich unserem Gewissen fest einprägen, ihm eingepflanzt sein und in ihm wurzeln, dass uns nichts zum Segen sein kann, was Gott in unserem Lebenswandel verunehrt. Wie mit einem eisernen Griffel in Fels eingegraben, so sollte es sich unserem Gewissen einprägen, dass jeder, der Barmherzigkeit, Mitleid und Gerechtigkeit außer Acht lässt, die Armen vernachlässigt, an den Bedürfnissen der leidenden Menschheit vorübergeht und weder freundlich noch liebevoll ist, sich so aufführt, dass Gott ihm in der Entwicklung seines Charakters nicht helfen kann. Die Bildung von Gemüt und Herz vollzieht sich leichter, wenn wir so zärtliches Mitgefühl für andere empfinden, dass wir unsere Vorteile und Vorrechte verwenden, um ihren Bedürfnissen abzuhelfen. Alles nur für sich selbst zusammenzuraffen und zu behalten, führt innere Armut herbei. Denen aber, die das Werk vollbringen, das Gott ihnen zugewiesen hat, und es im Sinne Christi tun, sind alle Eigenschaften Christi erreichbar. Unser Heiland sendet seine Boten mit einem Zeugnis an sein Volk. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Viele aber weigern sich, ihn aufzunehmen. Der Heilige Geist wartet darauf, die Herzen weich und gefügig zu machen. Doch sie wollen die Tür nicht auftun und den Heiland einlassen, aus Furcht, dass er etwas von ihnen fordern könnte. So kommt es, dass Jesus von Nazareth vorübergeht. Wie gern möchte er ihnen die reichen Segnungen seiner Gabe zuteilwerden lassen, doch sie weigern sich, sie anzunehmen. Wie schrecklich ist es doch, Christus von seinem eigenen Tempel auszuschließen. Welch ein Verlust für die Gemeinde! Gute Werke kosten ein Opfer, doch eben dies Opfer verleiht ihnen erzieherischen Wert. Diese Verpflichtungen versetzen uns in Streit mit unseren natürlichen Empfindungen und Neigungen. Indem wir sie aber erfüllen, erlangen wir einen Sieg nach dem anderen über unsere unangenehmen Charakterzüge. Der Kampf dauert an, und damit wachsen wir in der Gnade. So strahlen wir das Bild Christi wieder und werden zubereitet, einen Platz unter den Seligen im Reiche Gottes einzunehmen. Weltliche und geistliche Segnungen werden die Menschen begleiten, die den Bedürftigen das mitteilen, was sie vom Meister empfangen haben. Jesus tat ein Wunder, um 5000 Menschen, eine müde, hungrige Menge, zu speisen. Er wählte einen angenehmen Platz, an dem es sich die Menschen bequem machen konnten, und ließ sie lagern. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 kleinen Fische. Sicher wurden viele Bemerkungen vorgebracht über die Unmöglichkeit, 5000 hungrige Männer, Frauen und Kinder nicht eingerechnet, mit jenem dürftigen Vorrat zu sättigen. Aber Jesus dankte und gab den Jüngern die Nahrungsmittel in die Hände, damit sie sie verteilten. Sie gaben der Menge das Essen, das sich in ihren Händen vermehrte. Als die Menge satt geworden war, setzten sich auch die Jünger und aßen mit Christus von dem Vorrat, den der Himmel gegeben hatte. Das ist eine kostbare Lehre für jeden Nachfolger Christi. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist es, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Unsere Gemeindeglieder benötigen dringend die Erkenntnis praktischer Frömmigkeit. Sie müssen Selbstverleugnung und Aufopferung üben und der Welt beweisen, dass sie Christus ähnlich sind. Daher soll der Dienst, den Christus von ihnen fordert, nicht durch Stellvertreter getan werden, indem irgendeinem Ausschuss oder irgendeiner Anstalt die Last auferlegt wird, die sie selbst tragen sollten. Sie sollen in ihrem Wesen Christus ähnlich werden, indem sie von ihren Mitteln, ihrer Zeit und ihrem Mitgefühl geben. Sie sollten sich persönlich anstrengen, um Kranken zu helfen, Traurige zu trösten, Arme zu unterstützen, Zweifelnde zu ermutigen, Seelen, die in Finsternis, Erkenntnis zu bringen, Sünder auf Christus hinzuweisen und den Menschen die Verbindlichkeit des Gesetzes Gottes nahezubringen. Die Menschen beobachten und beurteilen alle, die an die gegenwärtige Wahrheit zu glauben vorgeben. Sie beobachten, um festzustellen, ob das Leben der Christen und ihr Betragen Christus darstellt. Durch demütige und ernste Anteilnahme an der Arbeit, allen Gutes zu erweisen, wird Gottes Volk einen Einfluss ausüben, der an jedem Ort und jeder Stadt Eindruck macht, wo die Wahrheit verkündigt wird. Wenn jeder, der die Wahrheit kennt, diese Arbeit anpackt, wo sich Gelegenheiten bieten, indem er Tag für Tag in der Nachbarschaft kleine Liebesdienste verrichtet, wird Christus den Nachbarn vor Augen stehen. Das Evangelium wird als eine lebendige Macht enthüllt und nicht als schlau ersonnene Fabeln oder müßige Spekulationen. Sie wird sich als Wirklichkeit offenbaren und nicht als Ergebnis von Einbildung oder Schwärmerei. Das wird eine größere Wirkung ausüben als Ansprachen, Kundgebungen oder Glaubensbekenntnisse. Satan spielt ein Spiel um das Leben jeder Seele. Er weiß, dass tätiges Mitgefühl ein Beweis für die Reinheit und Selbstlosigkeit des Herzens ist. Deshalb wird er jede nur mögliche Anstrengung machen, unsere Herzen gegen die Nöte anderer zu verschließen, so dass uns schließlich der Anblick des Leidens nicht mehr bewegt. Er wird vieles ins Feld führen, um zu verhindern, dass Liebe und Mitgefühl Ausdruck finden. So richtete er Judas zugrunde. Judas hatte ständig den Vorteil des Ichs im Auge. Hierin ist er die Verkörperung einer großen Klasse bekenntlicher Christen unserer Tage. Daher müssen wir seinen Fall studieren. Wir stehen Christus ebenso nahe wie Judas. Doch wenn die Verbindung mit Christus uns nicht eins mit ihm werden lässt, wenn sie in unseren Herzen kein aufrichtiges Zartgefühl für die entstehen lässt, für die Christus sein Leben gab, sind wir in der gleichen Gefahr wie Judas, außerhalb Christi zu sein und damit ein Spielball der Versuchungen Satans. Wir müssen uns vor der ersten Abweichung von der Gerechtigkeit hüten, denn eine Übertretung, eine Vernachlässigung, den Geist Christi zu offenbaren, öffnet weiteren Übertretungen den Weg, bis der Geist von den Grundsätzen des Feindes überwältigt ist. Wenn man ihn hegt, wird der Geist der Selbstsucht zur verzehrenden Leidenschaft, die nichts als die Macht Christi zu bändigen vermag. Ich kann nicht genug allen unseren Gemeindegliedern, allen, die wahre Missionare sind, allen, die an die Botschaft des dritten Engels glauben und ihren Fuß von dem Sabbat kehren, ans Herz legen, sich mit der Botschaft im 58. Kapitel des Propheten Jesaja zu beschäftigen. Die in diesem Kapitel anbefohlene Ausübung der Wohltätigkeit ist das Werk, das Gott in dieser Zeit von seinem Volk verlangt. Es ist ein von ihm selbst befohlenes Werk. Es unterliegt keinem Zweifel, worauf diese Botschaft Bezug hat und zu welcher Zeit sie ihre auffallende Erfüllung finden soll. Denn wir lesen: Und so soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, und wirst Grund legen, der für und für bleibe, und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Gottes Denkmal, der Sabbat des siebten Tages, das Zeichen, dass er die Welt erschaffen hat, ist vom Menschen der Sünde beiseite gesetzt worden. Gottes Volk hat die besondere Aufgabe, die Lücke zu verzäunen, die in seinem Gesetz entstanden ist. Je mehr wir uns dem Ende nähern, desto dringlicher wird diese Aufgabe. Alle, die Gott lieben, werden beweisen, dass sie sein Zeichen tragen, indem sie seine Gebote halten. Sie sind es, die die Wege bessern, dass man da wohnen möge. Der Herr sagt: So du deinen Fuß von dem Sabbat kehrest, dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tage, und den Sabbat eine Lust heißest, alsdann wirst du Lust haben am Herrn, und ich will dich über die Höhen auf Erden schweben lassen. So ist wahre ärztliche Missionsarbeit unzertrennbar mit dem Halten der Gebote Gottes verbunden, wovon das Halten des Sabbats besonders erwähnt wird, da er das große Denkmal des Schöpfungswerkes Gottes ist. Seine Beobachtung hängt mit dem Werk der Wiederherstellung des geistigen Bildes Gottes im Menschen zusammen. Das ist der Dienst, den Gottes Volk zu dieser Zeit versehen soll. Wenn dies in der rechten Weise geschieht, dann bringt es der Gemeinde reichen Segen. Als Christusgläubige haben wir einen großen Glauben nötig. Wir bedürfen mehr der Inbrunst im Gebet. Viele können sich nicht erklären, warum ihre Gebete so kraftlos sind, möchten gerne wissen, woran es liegt, dass ihr Glaube so schwach und unbeständig und ihre Erfahrung so dunkel und ungewiss ist. Sie sagen: Haben wir nicht gefastet und ein hartes Leben vor dem Herrn Zebaoth geführt? In Jesaja 58 hat Christus gezeigt, wie eine Änderung in diesem Zustand der Dinge eintreten könnte. Er sagt: Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die, so im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Das ist das Rezept Christi für die verzagte, zweifelnde und zitternde Seele. Die Betrübten, die bekümmert vor dem Herrn einhergehen, sollen sich aufraffen und jemandem helfen, der der Hilfe bedarf. Jede Gemeinde bedarf der beherrschenden Macht des Heiligen Geistes. Jetzt ist es Zeit, darum zu beten. Gott verfährt jedoch in seinem ganzen Werke so, dass er Menschen zu seinen Mitarbeitern heranzieht. Aus diesem Grunde verlangt er von der Gemeinde eine tiefere Frömmigkeit, ein stärkeres Pflichtbewusstsein sowie ein völligeres Verständnis für ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihrem Schöpfer. Er verlangt von seinen Kindern, dass sie ein reines, geheiligtes und arbeitsames Volk seien. Der christliche Hilfsdienst ist ein Mittel, dies herbeizuführen, denn der Heilige Geist tritt mit allen denen in Verbindung, welche im Dienste Gottes stehen. Allen, die diesen Dienst aufgenommen haben, möchte ich sagen.
Fahrt fort, mit Umsicht und Geschicklichkeit zu arbeiten. Regt eure Freunde dazu an. Unter irgendeinem Namen, unter dem sie sich organisieren möchten, gemeinsam an die Arbeit zu gehen. Bringt die jungen Männer und Frauen in den Gemeinden an die Arbeit. Verbindet ärztliche Missionstätigkeit mit der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft. Unternehmt geregelte, planmäßige Anstrengungen, die Gemeindeglieder über den toten Punkt hinwegzubringen, auf dem sie sich jahrelang befunden haben. Sendet Arbeiter in die Gemeinden, welche die Grundsätze der Gesundheitsreform ausleben. Sendet solche, die die Notwendigkeit einsehen, im Essen und Trinken Selbstverleugnung zu üben. Anderenfalls werden sie der Gemeinde zum Fallstrick gereichen. Achtet darauf, ob dann nicht der Hauch des Lebens die Gemeinden erfrischen wird. Ein neues Element muss in die Arbeit eingeführt werden. Gottes Volk muss sich seines großen Bedürfnisses und seiner Gefahr bewusst werden und das Werk in Angriff nehmen, das ihm am nächsten liegt.
Bei denen, die dieses Werk aufnehmen, Worte zur Zeit oder zu Unzeit zu reden, den Bedürftigen zu helfen und ihnen von der wunderbaren Liebe zu erzählen, mit der Christus sie liebt, ist der Heiland allzeit gegenwärtig, um an den Herzen der Armen, Unglücklichen und Elenden zu wirken. Sobald die Gemeinde das ihr von Gott aufgetragene Werk aufnimmt, gilt ihr die Verheißung.
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heiligung wird eilends sprossen, und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachhut sein.
Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er geht in diesem Werke vor uns her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt uns. Alles, was der Himmel besitzt, wartet nur darauf, von denen in Anspruch genommen zu werden, die nach Christi Art wirken möchten. Wenn die Glieder unserer Gemeinden persönlich die ihnen zugewiesene Arbeit aufnehmen, werden sie bald von einer ganz anderen Atmosphäre umgeben sein. Segen und Macht werden ihre Unternehmungen begleiten. Sie selbst werden eine höhere Geistes- und Herzensausbildung erfahren. Die Selbstsucht, die ihre Seelen gefangen hielt, werden sie überwinden. Ihr Glaube wird zum lebendigen Grundsatz werden. Ihre Gebete werden sie mit größerer Inbrunst verrichten. Sie werden unter den belebenden und heiligenden Einfluss des Heiligen Geistes gelangen und dem Himmelreich näher kommen. Der Heiland ignoriert Stand und Rang oder weltliche Ehre und Reichtümer. Bei ihm zählt der Charakter eines Menschen und die Hingabe an ein Ziel. Er nimmt nicht Partei für die Starken oder für die Günstlinge der Welt. Der Sohn des lebendigen Gottes neigt sich herab, um die Gefallenen wieder aufzurichten. Durch Zusicherungen und Worte der Verheißung sucht er die verlorene, dem Untergang geweihte Seele für sich zu gewinnen. Engel Gottes beobachten, wer von seinen Nachfolgern zartes Mitleid und Zuneigung betätigt. Sie beobachten, wer von Gottes Volk die Liebe Jesu offenbart. Wer sich das Elend der Sünde und das göttliche Mitleid Christi in seinem unendlichen Opfer für den gefallenen Menschen vor Augen hält, hat auch Gemeinschaft mit Christus. Sein Herz ist voller Zartgefühl. Der Ausdruck seines Gesichts und der Ton seiner Stimme zeigen Mitleid. Seine Anstrengungen sind durch ernste Besorgnis, durch Liebe und durch Tatkraft gekennzeichnet. Und er stellt mit Hilfe Gottes eine Macht dar, Seelen für Christus zu gewinnen. Wir alle müssen Geduld, Mitleid und Liebe sehen. Wir werden auch ernten, was wir gesät haben. Jetzt bilden sich unsere Charaktere für die Ewigkeit. Hier auf Erden erziehen wir uns für den Himmel. Wir schulden alles der freien, beherrschenden Gnade. Die Gnade des Bundes ordnete unsere Annahme an. Die Gnade, die sich im Heiland zeigte, bewirkte unsere Erlösung, Wiedergeburt und Annahme als Miterben Christi. macht diese Gnade anderen deutlich.